Ja, liebe Gemeinde, wir wollen heute zunächst einmal auf zwei Worte aus der Offenbarung des Johannes hören. Das erste Wort steht in Offenbarung 5 ab Vers 8. Offenbarung 5 ab Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Die zweite Stelle finden wir in Offenbarung 7 ab Vers 9. Offenbarung 7 ab Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, liebe Geschwister, wer ein treuer Hörer der sonntäglichen Gottesdienste bei uns hier ist, der wird, denke ich, schon öfters einmal den Namen Ernst Modersohn gehört haben. Um ehrlich zu sein, vielleicht ging es ja dem einen oder anderen ähnlich. Ich fand den Nachnamen immer recht sonderbar. Modersohn. Ja, das klingt so wie Sohn des Moders. Der Name klingt etwas verstaubt, vielleicht auch antiquiert, so gestrig, ne? So unmodern. Und vielleicht verspürt der eine oder andere dann gar keine rechte Lust mehr, den Werdegang des Menschen, der diesen Namen trägt, dann auch noch kennenzulernen. Der eine oder andere mag vielleicht auch etwas böswillig bei dem Namen denken: Naja, der Name, der passt ja auch zu diesen Christen, ne? Das sind auch diese Menschen von vorgestern, die alle so ein bisschen sonderbar und rückwärtsgewandt und auch unmodern scheinen. Ja, und soll ich euch was sagen? Ich glaube, falscher könnte man gar nicht liegen. Ich habe mir vor einiger Zeit, nachdem der Name hier so oft gefallen war, Modersohns Autobiografie "Er führet mich auf rechter Straße" gekauft. Die gibt es recht günstig. Das Buch ist, sagen wir mal, nicht mehr so en vogue. Das heißt, man kann sich das recht günstig erwerben. Und das Interessante an dem Buch ist, ein aktuelleres Buch lässt sich kaum denken. Zugegeben, der Autor, der ist schon lange tot. Er starb am 2. Februar 1948, das ist lange her. Und zugegeben, Der Autor ist bereits am 14. Februar 1870 geboren worden und er zählt damit sicherlich nicht zu den im Moment populären Personen. Ihr werdet ihn nicht auf der Bestsellerliste des Spiegel finden. Über ihn werdet ihr nichts bei Focus und Stern finden. Aber das Interessante ist, dass die Zeilen seiner Biografie eine Frische ausstrahlen und eine über die Zeiten fortdauernde Gottesliebe, die gerade auch für uns heute noch genauso aktuell und erbauend ist, wie sie auch für Geschwister in den vielleicht zurückliegenden Jahrzehnten gewesen ist. Und gerade, auch das ist, glaube ich, wichtig für Geschwister, die vielleicht jung, die neu im Glauben stehen, die jetzt erst vielleicht zu Jesus gefunden haben, ist so eine Biografie auch wirklich eine wahre Fundgrube. Es ist nämlich so, wenn man sich das Leben von Ernst Modersohn einmal anschaut, dann wird ganz deutlich, dass ein Nachfolger Jesu oftmals bitteres Leid erfahren musste. Und es ist auch eine ehrliche Mahnung an all jene, die leichtfertig versprechen, dass man nur sein Leben Jesus übergeben müsse und dann alle Sorgen und Nöte passé seien. Nein, liebe Geschwister, so ist es nicht. Im Gegenteil. Der Fromme hat unter Umständen viel mehr zu tragen als der Gottlose, der den Gläubigen am Ende auch noch verspottet. Und von daher ist es wohltuend zu lesen, dass auch große Gottesmänner wie Modersohn in vielerlei Anfechtungen gerieten. Und das ist vielleicht das wirklich Entscheidende, durch Gottes Gnade und Auferbauung durch all diese Schrecknisse hindurchgetragen wurden. Und ich glaube, dass von daher auch so ein Buch für all jene Geschwister ein großer Segen sein kann, die unter Umständen vor Ort keine Gemeinde finden können und die, das sollten wir heutzutage nicht vergessen, oftmals dann auf Predigten aus dem Internet zurückgreifen. Aber bei den Predigten bleiben dann vielleicht auch viele Fragen offen. Denn man stellt sich vielleicht die Frage, wie sieht denn nun so ein konkretes Leben in der Nachfolge Christi so ganz praktisch aus? Natürlich sollten wir an der Stelle eines betonen. Ich glaube, dass die Ortsgemeinde von ganz großer Bedeutung ist. Und weder die Predigten aus dem Internet noch die guten Bücher eine Gemeinde wirklich in Gänze ersetzen können. Eine Ortsgemeinde ist ja viel, viel mehr als nur das Zusammenkommen am Sonntag. Und auch viel mehr als die gemeinsamen Mittagessen. Ich war gerade Zeuge in der Küche, wie zwei Schwestern sich darüber unterhielten, dass es hier oft auch etwas zu essen gibt. Das mag auch für die Gemeinde sprechen. Und die Schwestern, meistens sind es ja Schwestern, die da kochen, die machen ihre Sache auch gut und das Essen ist lecker und auch da dürfen wir dankbar sein. Aber auch das ist natürlich nicht ausschlaggebend. Nein, ich glaube, eine Ortsgemeinde bedeutet auch, dass man beispielsweise Älteste hat als Ansprechpartner oder auch als Beter in der Not. Ja? Das heißt, in Situationen der Anfechtung kann ich zu ihnen gehen, ich kann um Hilfe bitten, wir beten gemeinsam, all das ist wichtig. Eine Ortsgemeinde bedeutet aber noch mehr. Das vergessen wir ja so gerne. Wir müssen auf einmal mit Christen in der Realität auskommen. Das ist nicht immer einfach. Ja. Deshalb ist es auch so verlogen aus meiner Sicht, wenn wir für Menschen auf der ganzen Welt demonstrieren und alle Menschen toll finden. Aber die vor der eigenen Haustür, mit denen kommen wir dann oft nicht aus. Der Nachbar, der ist so verschroben. Die Menschen in der Gemeinde vielleicht sind auch so ganz anders, als ich es vielleicht bin. Ja. Und von daher ist, glaube ich, die Gemeinde auch eine Schule Gottes. Ja, wie auch die Schule für unsere Kinder. Denn die Gemeinde Gottes zwingt, ich benutze absichtlich das Wort, sie zwingt den Einzelnen, seine Bedürfnisse auch einmal zurückzustellen und an das Wohl der Gemeinschaft zu denken. Denn wenn wir ehrlich sind, in unserer heutigen Bibelstelle, da stehen die Worte aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das bedeutet doch auch, dass wir alle unterschiedlich sind. Ja? Und diese Unterschiede, die sind doch oftmals auch eine Belastung. Oder die können eine Belastung sein. Sie können auch eine Anfechtung darstellen. Es ist doch eine Lüge. Es ist doch eine Lüge. Es stimmt doch nicht, dass man sozusagen Menschen von überall her zusammenpackt und es gibt keinen Streit, alle sind fröhlich, alle sind glücklich. Das stimmt doch nicht, zunächst einmal, ja? Die Lebenserfahrung lehrt doch oftmals etwas ganz anderes. Es ist eine Lüge der Welt, dass wir uns alle, egal woher wir stammen und wer wir sind und wer wir waren, sofort und auf Anhieb verstehen würden. Liebe Geschwister, wenn das wahr wäre, dann würde es ja keine Kriege mehr geben, dann würde es auch keine Auseinandersetzungen im Kleinen wie im Großen geben. Ich bin Einzelkind, ich hatte Glück, ich brauchte mich nur mit meinen Eltern auseinandersetzen, aber jeder, der Geschwister hat, ich sehe es ja an meinen Kindern, da ist nicht immer eitel Sonnenschein, ja, man kennt sich jetzt, man kennt sich auch besonders gut, aber da herrscht per se nicht unbedingt immer Frieden. Naja, Johannes spricht in der Offenbarung trotzdem die Worte, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und diese Worte sind, so glaube ich, auch überaus köstlich für all jene, die diese Wahrheit selbst erlebt und auch erfahren haben. Und der gute Ernst Modersohn beschreibt eine solche Begebenheit ganz anschaulich in seinem Buch. Es war das Jahr 1907. Ich denke, keiner wird sich mehr an das Jahr erinnern können. Es gab keine Flugzeuge, es gab kein Internet und es gab auch keinen Google-Übersetzer. Und dieser Modersohn fuhr nun zu einer Konferenz. Er fuhr nach Schweden, dort sollte er predigen. Auch da müssen wir uns in die Zeit so ein bisschen reinversetzen. Das war nicht alltäglich. Er betont ganz stark, dass er wohl der Erste war, der aus Deutschland da zu dieser Konferenz eingeladen wurde. Und wir versetzen uns mal in die Situation, dieser Zug, der zuckelt da gemächlich von Malmö aus kommend in Richtung Stockholm. Man schaut so aus dem Fenster, man lässt so die schwedische Landschaft vorbeiziehen. Das würde heutzutage auch nicht mehr passieren. Die Leute gucken nicht aus dem Fenster, die schauen auf ihr Smartphone. Damals schaute man aus dem Fenster. Und die Gäste machten noch etwas anderes in diesem Zug. Das ist auch interessant. Also wie gesagt, es gab keine Smartphones, man las ein Buch. Manch Kindern muss man heutzutage überhaupt erklären, was ein Buch ist. Sie kennen auch dieses nicht mehr. Aber Ernst Modersohn sitzt nun da und da sitzt so ein anderer neben ihm, ein anderer Mann, und der zieht plötzlich ein Buch aus der Tasche, in Leder eingebunden. Und der Modersohn erkennt erfreut, das muss eine Bibel sein. Er zieht also auch ein Buch aus der Tasche, nämlich seine Bibel, und er präsentiert sie dem Mann. Und jetzt passiert etwas ganz Eigentümliches. Die beiden können sie nämlich gar nicht verstehen. Die sitzen da und keiner kann den anderen verstehen. Denn die Sprache des anderen ist jeweils unbekannt. Was also tun? Nun, die Männer lesen sich wechselseitig Bibelstellen vor und der andere sucht dann immer in seiner Bibel diese Stelle. Warum? Nun, eine Bibel hat Kapitel- und Verseinteilungen. Und so sprechen die beiden über Gott und sie loben ihn, ohne Google-Übersetzer, ohne Wörterbuch. Und plötzlich mischt sich auch die Dame von gegenüber ein. Da sitzt nämlich noch eine dritte. Und die mischt sich ebenfalls ein. Das ist eine Christin. Die spricht nur auch wieder eine andere Sprache. Es sind also jetzt schon drei. Und alle drei sind plötzlich vereint in Gott. Und wortwörtlich schreibt Modersohn: Nun war sie die dritte im Bunde. Und nun unterhielten wir uns zu dritt über die schönsten Stellen der Bibel. Sie eine Schwedin, der Herr ein Finne und ich ein Deutscher. Aber trotz der babylonischen Sprachverwirrung, die zwischen uns herrschte, verstanden wir uns doch als Glieder der Gemeinde Jesu Christi, des Volkes seines Eigentums. Und als wir uns trennten, haben wir uns die Hände geschüttelt, als ob wir alte Freunde gewesen wären. Und gerade Finnen, das sind harte Nüsse. Wir waren letztes Jahr in Finnland, da versteht man nichts. Also im Schwedischen mag das noch angehen oder im Spanischen, da hat man vielleicht noch so eine leichte Ahnung, aber die Finnen, die reden, und ich verspreche euch, ihr versteht wirklich nichts. Und nachher waren es gute Freunde. Ich finde das eine unglaublich erbauliche Geschichte. Und es ist eine großartige Bestätigung dafür, dass die Worte aus Offenbarung 9, die ja nicht hier auf Erden gesprochen werden, auch hier auf Erden schon ihre Gültigkeit haben. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Ja, liebe Gemeinde, preisen wir den Herrn dafür, dass er sich wirklich Kinder aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen erwählt hat. Und auch hier in der Gemeinde gibt es Geschwister, die auch dieses Jahr wieder bei der alljährlichen Versammlung reformierter Gemeinden in Marsberg im Sauerland dabei waren. Und auch hier wieder konnten wir unzählige Beispiele dafür finden, wie wahr das Wort Gottes und auch das Zeugnis aus Modersohns Buch auch in der heutigen Zeit noch ist. Man trifft Menschen aus allen Teilen unseres Landes, aus allen Teilen der Gesellschaft und auch aus fremden Ländern. Und was verbindet uns alle? Es ist Gottes Wort. Es ist Jesu Tat am Kreuz von Golgatha allein, nichts anderes. Es ist auch deshalb kein Zufall, dass wir letzte Woche, und wir werden es heute auch nochmal gemeinsam singen, dieses, das ist meine persönliche Meinung, aber wunderbare Lied, die Kirche steht gegründet, gemeinsam gesungen habe. Ich habe dieses Lied zum ersten Mal auf dieser Osterkonferenz vor vielen Jahren in der englischen Version The Church's One Foundation kennen und auch lieben gelernt. Und dieses Lied ist für mich auch deshalb so bewegend, da sozusagen die Aussagen der Bibel, die Dinge, über die wir heute Morgen sprechen, in diesem Lied sozusagen alle vereinigt sind. Die deutsche Version lautet, wie gesagt, die Kirche steht gegründet. Ich erspare euch und uns, dass ich es vorsinge. Ich lese es einfach mal vor. Die Kirche steht gegründet. Allein auf Jesus Christ, sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist. Vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur Braut, hat sich mit seinem Blute ihr ewig angetraut. Er Korn aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt, ein Herr ist und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Und einen heiligen Namen ehrt sie, ein heiliges Mal, und eine Hoffnung teilt sie, Kraft seiner Gnadenwahl. Schon hier ist sie verbunden mit dem, der ist und war, hat selige Gemeinschaft mit der erlösten Schar, mit denen, die vollendet, zu dir, Herr, rufen wir, verleih, dass wir mit ihnen dich preisen, für und für. Liebe Geschwister, ihr werdet es gemerkt haben, wir finden hier, und das ist etwas ganz Wunderbares, das Evangelium in einen Liedtext gegossen. Die Kirche steht gegründet allein auf Jesus Christ. In Korinther 3, Vers 11 finden wir beispielsweise diese biblische Wahrheit, die im Lied hier zum Ausdruck kommt. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir wollen mal die Liedzeilen einzeln uns anschauen, mal durchgehen und überlegen, warum sie so bedeutsam sind. Wer von sich behauptet, ein Christ zu sein, und da gibt es viele, und er leugnet den Sohn, der hat auch den Vater nicht. Wer behauptet, dass Jesus nur ein Prophet oder ein Weltenlehrer gewesen sei, der hat den Vater ebenso wenig. Das heißt, Jesus wird durchaus auch in anderen Religionen zum Teil als Prophet verehrt, aber er ist nicht Sohn Gottes und damit ist es auch nicht der Jesus, den wir hier in der Bibel finden. Manche verehren ihn als Weltenlehrer, ja, also Jesus hat Dinge gemacht, die sind nachahmenswert. Das würde auch ein Christ nicht bestreiten, aber wenn ich ihn darauf reduziere, dann entferne ich mich von dem Jesus der Bibel, denn dieser Jesus ist viel, viel mehr. Und das ist wichtig, weil der Herr Jesus unser Fundament ist. Wer dieses Fundament zerstört, der bringt das gesamte Haus zum Einsturz. Und deshalb ist es auch so unglaublich betrüblich, dass in vielen Teilen der Christenheit dieses Fundament bereits aufgegeben wurde. Und am Ende ist dann Jesus nur ein besonderer Mensch unter anderen besonderen Menschen, der jedoch mit dem in der Bibel beschriebenen Jesus nur noch den Namen gemeinsam hat. Und solch ein Mensch kann natürlich niemanden retten. Einen wirklich rettenden Glauben kann es da nicht geben. Jesus von Nazareth ist in diesem Denkschema mehr so ein Coach, also so ein aktueller Begriff, Coach, ja, ein Berater, ein Weltweiser, der verrät uns Tipps und Tricks für unser Leben. Aber das, liebe Gemeinde, das ist nicht der Jesus unserer Bibel. Deshalb ist es wichtig, auch wenn man sich mit Menschen unterhält, dass man mal abklopft, wo ist das Fundament? Ja? Wo ist das Fundament? Auf was stützt sich mein Glaube? Im Lied nun heißt es weiter, sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist, vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur Braut, hat sich mit seinem Blute ihr ewig anvertraut. Hören wir es? Gott ist hier derjenige, der alles erschaffen hat. Es war kein Zufall, dass sich alles so ergeben hat. So wie ganz am Anfang in 1. Mose 1 steht, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Er ist der Schöpfer, er ist der Anfang. Er wird auch das Ende sein. Und auch seine Gemeinde ist kein Zufall. Es gibt im Reich Gottes keine Zufälle. Es war die freie Wahl aus Gnade heraus, die seine Gemeinde entstehen ließ. Und durch seinen Kreuzestod, durch sein Blut, ist er mit dieser seiner Gemeinde auf ewig verbunden. Und keiner, der hier heute Morgen sitzt, sitzt zufällig hier. Niemand. Ja? Und ich kann machen, was ich will hier oben. Nichts von dem, was ich sage, kann wirklich dazu führen, dass ich jemanden zu Gott führe. Es ist Gottes Gnade allein. Und wenn ich vor 100.000 Leuten spreche, werden sich doch nur die wirklich bekehren, von denen Gott es zuvor auch, oder für die Gott es zuvor auch so geplant hat. In 1. Petrus 2 heißt es, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ja, und deshalb heißt es auch in dem Lied, erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Hier wird noch einmal die biblische Wahrheit verkündet, dass es Gott selbst war, der seine Gemeinde von allen Enden der Erde her gesammelt hat. Es waren nicht wir Menschen, die wir uns für Gott entschieden haben, sondern es war der Herr, der die Seinigen gezogen hat. Und so heißt es auch sinngemäß in Johannes 6, 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, sagt nämlich der Herr Jesus. Und wichtig ist an der Stelle auch, dass es nur ein Glaube ist, der uns verbindet. Auch das sollten wir nie vergessen und nie müde werden zu verkünden. Wir sind nicht des Paulus, wir sind nicht des Petrus und wir sind auch nicht Kinder irgendeines Predigers, sondern unser Fundament findet sich alleine in der Heiligen Schrift, in der Bibel. So, und auch wenn ich heute Morgen zum Beispiel auf Bruder Modersohn hingewiesen habe, wir könnten auf viele hinweisen. Und mit Sicherheit sind das Menschen, die uns auferbauen können. Es sind Menschen, die wir uns, ja, das Wort Vorbild ist immer so eine Sache, aber wo wir sagen können, ja, diese Menschen haben gezeigt, wie man, sagen wir mal, auch ein Leben mit Anfechtung, in Anfechtung hier auf Erden leben kann. Aber wir sollten uns hüten, dass wir uns an Menschen hängen. Und wir erleben das immer wieder auch, dass, klar, wir vielleicht Prediger empfohlen bekommen, wo es heißt, die müsst ihr hören, die sind toll. Und es ist auch wahr, es gibt Menschen, die mit Sicherheit von Gott eine ganz besondere Gabe bekommen haben, zu predigen. All das ist richtig. Und trotz dessen sind es Menschen. Und deshalb warnt uns auch die Bibel. Wir sind nicht des Paulus, wir sind nicht des Petrus. Hier könnt ihr jeden anderen auch einsetzen. Sondern unser Fundament ist allein die Bibel. Und dieses Fundament sollten wir uns von niemandem nehmen lassen. Denn nur wenn wir getreu an seinem Wort festhalten, werden wir die Stürme der Zeit sicher durchsegeln können. Ich meine, im Moment sind wir in Deutschland relativ fein raus. Ja? Aber täuschen wir uns nicht. Auch in Deutschland, auch in unserem Land, auch in Europa könnten wieder andere Zeiten eintreten und könnten uns im Zweifelsfalle vor die Entscheidung stellen, schwöre ab oder stirb. Bei Modersohn ist es so, er beschreibt die Zeit des Dritten Reiches und er beschreibt seine Erfahrungen mit der geheimen Staatspolizei, der Gestapo, mit den Nationalsozialisten. Und einige, die hier sitzen, haben die Zeit ja selber auch noch erlebt. Und wie er da verspottet wurde, ja, wie man hat ihn dann einmal in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, weil man sagte, entweder Entweder sind sie ein Scharlatan, sie wollen das Volk sozusagen an der Nase rumführen, dann muss man das Volk vor ihnen schützen, oder aber sie sind geisteskrank. Wie können sie glauben, dass Gebete sozusagen, ihre Gebete irgendwas bewirken? Sie sind ja geisteskrank. Und er wurde eingeliefert. Und für Mordechai war das eine schlimme Zeit, weil er fragte sich auch, Herr, ich bin doch in deinem Namen unterwegs und jetzt sitze ich hier einmal in Gestapohaft und einmal in dieser Anstalt. Ja, und bis ihm klar wurde, dass alle Dinge, denen, die Gott lieben, auch zum Guten dienen müssen, und Gott macht keine Fehler und es wird Gottes Wille gewesen sein, dass er dort gelandet ist. Ja, und auf was hat er sich gestützt? Nun, er hat sich auf das Wort gestützt, auf das Fundament der Bibel. Er ist keine Kompromisse eingegangen. Und wir alle, glaube ich, sind jeden Tag aufgerufen, auch uns Gedanken zu machen, wo unser Fundament ist, damit wir nämlich nicht mit diesem jeweiligen Geist der Zeit anbandeln. Und im Lied heißt es jetzt, und einen heiligen Namen ehrt sie, ein heiliges Mal, und eine Hoffnung teilt sie, Kraft seiner Gnadenwahl. Das ist auch so etwas Besonderes an der Bibel, in der Bibel. Ich kann 10 Seiten schreiben und es steckt nichts da drin. Und ich kann über Dinge schreiben, ich kann, sagen wir mal, biblische Wahrheiten verkünden und ich habe 4 kleine Zeilen. Und wie viel Inhalt steckt da drin? Hier wird von einem heiligen Namen gesprochen. Nun, bei der Vorbereitung habe ich zunächst einmal denken müssen, natürlich an 2. Mose 20. Ja, das sind die 10 Gebote, wir kennen sie. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Und jetzt kommt es in Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das heißt, wir sprechen hier von einem Heiligen, wir sprechen hier von einem machtvollen Gott, und dessen Name allein uns schon wert und teuer sein sollte. An dieser Stelle, glaube ich, geht es aber jetzt gar nicht so sehr um die Stelle 2. Mose 20, sondern ich glaube, dass hier an der Stelle der Herr Jesus erwähnt ist. Von daher sollten wir vielleicht eher Apostelgeschichte 4,12 uns anschauen. Da heißt es nämlich, und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Die Bibel lehrt, allein in diesem Namen ist das Heil. Und hier gibt es aus meiner Sicht, aus christlicher Sicht, auch nichts zu diskutieren. Wer hier anfängt zu relativieren, schimpft Gott doch einen Lügner. Aber wie oft passiert das? Wir treten in einen Dialog ein und ich habe das teilweise schon gelesen, dass auch Moslems dann sagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, Leute, wenn ihr einen Gott habt, über den ihr noch diskutieren wollt, was ist das für ein Gott? Ich glaube, es gibt hier nichts zu diskutieren. Wer wirklich glaubt, was er verkündet, der diskutiert nicht darüber. Es gibt einen Weg, es gibt eine Wahrheit und es gibt einen Namen und es gibt eine Bibel. Oder wie der Herr Jesus in Johannes 14,6 sagt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In unserem Lied ist auch von dem Mal die Rede mit H geschrieben, der Hoffnung und der Gnadenwahl. Nun, das Abendmahl ist hier gemeint. Das Abendmahl, was uns immer wieder daran erinnert, dass es allein der Kreuzestod unseres Herrn war und auch ist, der uns einen Weg zum Vater ebnet. Auf diese Hoffnung bauen wir, auf nichts anderes. Nicht unsere Herkunft, nicht unser Einkommen, nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde, nicht unsere Gebete, nicht unsere Spenden, nein. Nichts und niemand anderes kann uns helfen als nur Jesu stellvertretender Tod für unsere Sünden am Kreuz. Das soll unsere alleinige Hoffnung sein. Und auch hier, liebe Geschwister, glaube ich, dass wir ganz kleine Brötchen backen sollten. Wie oft habe ich das auch schon gehört, dass sozusagen das Heil schon halb angezweifelt wurde, weil jemand aus der Gemeinde kommt oder aus der. Da ist jemand vielleicht in der Landeskirche gewesen. Na, da kann er schon mal nicht das Heil haben. Wir sollten da unglaublich vorsichtig sein. Es ist nicht die Gemeindezugehörigkeit, es ist das Fundament. Und darauf sollten wir uns immer wieder zurückziehen. Und, das ist auch wichtig, wir sollten auch da nie müde werden, es zu betonen, es ist Gottes Gnade allein, die uns errettet und herausgerufen hat. Nicht ich bin so toll und deshalb hat Gott natürlich die rechte Wahl getroffen. Nein. Nein, nein. Gottes Gnade, unverdiente Gnade. Und am Ende des Liedes schließt sich nun der Kreis. Vom Buch der Offenbarung, unserer Bibelstelle vom Anfang, kommen wir zurück zum Hier und Jetzt. Wir gedenken noch einmal der Szene im Zug mit Bruder Modersohn. Wir gedenken vielleicht auch unsere Erlebnisse auf Freizeiten oder in der Gemeinschaft mit Brüdern und auch Schwestern. Und im Geiste mögen wir nun wirklich einstimmen im Chor all jener, die den Namen unseres Erlösers, Jesus Christus, für höher achten als alle anderen Namen unter dem Himmelszelt. Wir mögen einstimmen mit all jenen, die der Herr Jesus aus freier Gnadenwahl angenommen hat. Jenen, die, wo immer sie auch geboren worden sein mögen, nun zu seinem Volk gehören. Wir wollen kein Schwarz noch Weiß kennen, keine Volkszugehörigkeit, noch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche oder Gemeinde. Nein, wir wollen einzig allein loben und preisen unseren Herrn Jesus. Und so wollen wir einstimmen in den Chor, der da ruft und der da singt. Schon hier ist sie verbunden mit dem, der ist und war, hat selige Gemeinschaft mit der erlösten Schar, mit denen, die vollendet. Zu dir, Herr, rufen wir. Verleih, dass wir mit ihnen dich preisen für und für. Amen.